Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, ich begrüße euch zur vierten Folge von Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München. Ich bin Manuela Bauer und führe euch als Host durch unser heutiges Thema, Qualzuchten bei Reptilien. Die Recherche war für mich auch wirklich spannend, denn ich kannte bisher nur Qualzuchten bei Hunden und Katzen. Da leiden ja zum Beispiel brachycephale Rassen wie der Mops oder die Perserkatze unter Atemnot. Und andere Rassen wiederum, die haben Hautprobleme oder Knorpelveränderungen. Aber wie sieht es bei den Reptilien aus? Der spannenden Frage bin ich nachgegangen. Oft hängt es ja mit Angebot und Nachfrage zusammen. Und gerade im Bereich von Reptilien gibt es einen lukrativen Markt, der die Fans dieser Tiere mit immer neuen Farben, Formen und Mustern versorgt. Und darüber spreche ich heute mal wieder mit Dr. Markus Bauer, der wahrscheinlich in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit schon ziemlich alles gesehen hat. Gell, Markus? Hallo?
Hi, grüß dich. Vielleicht nicht alles, aber vieles.
Fällt dir ganz spontan was ein, was so in deiner Erinnerung geblieben ist?
Ja, da gibt es einiges. Das sicherlich herausragendste war unser weißer Alligator, der vom Flughafenzoll aufgegriffen worden ist. Also ein Albino-Tier, das irgendwie aus den USA wohl kam, hier umsteigen sollte und dann nach Asien gehen sollte. Also für einen wahrscheinlich sehr, sehr hohen Preis. Und bei dem Tier ist mir eigentlich erst mal bewusst geworden, wie gravierend es ist, wenn Menschen der Meinung sind, ein Krokodil muss weiß sein, weil so ein Albino kann gar nicht das normale Krokodilleben leben, der kann sich nicht in die Sonne legen, der kann vermutlich deutlich schlechter sehen, weil diese roten Augen viel lichtempfindlicher sind, die haben. Und da ist mir eigentlich erst klar geworden, was für riesige Einschränkungen das bei den Tieren bedingt.
Ja, wie darf ich fragen, wie versteckt man einen Albino-Alligator oder was? Ein Alligator war es, ne? Vom Zoll? Ein
Alligator,
ja. Wie war der verpackt?
Also erstmal war er in einem Koffer mit anderem
normaler
Gepäck.
Normaler Koffer?
Ja, und er war natürlich zugetaped, also man bindet Krokodilen ja zum Transport das Maul zu, aber die haben ihm dann auch noch die Hinterbeine an den Schwanz geklebt mit einem Klebeband und die Vorderbeine ganz eng an die Brust. Das Ganze wurde dann stabilisiert durch, wie sagt man denn da, diese transparente Küchenfolie, mit der man sein Butterbrot einschmiert.
Frischhaltefolie.
Ja, genau. Also der war wie eine Mumie eingewickelt.
Um Gottes Willen.
Und damit er in den Koffer passt, hat man den Schwanz noch an die Schnauze getaped, dass der also wirklich wie so ein Ringwurst in diesen Koffer eingezwängt war.
Das hätte er nicht überlebt, oder?
Also ich glaube, dass das ganz kurz vor knapp war, dass der entdeckt wurde, weil nachdem das Tier dann bei uns war und ausgepackt worden ist, konnte sie sich erstmal über fast 48 Stunden kaum bewegen, weil durch diese Fesselung die Knorpel gestaucht werden. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Das heißt, da muss jedes Gelenk stark schmerzbetroffen gewesen sein. Und durch das Eintapen und diese Mumienwurst, die da letzten Endes geformt worden ist, hatte die auch wirklich Atemnot. Das heißt, wir mussten dann auch nachweisen, dass das Tier fast erstickt wäre und das ging in dem Fall ganz gut. Wir haben das gemacht wie die Pathologen im Krimi und konnten dann petechiale Einblutungen in den Schleimhäuten feststellen. Das sind so ganz kleine rote Pünktchen, die sich da bilden, weil Blut austritt ins Gewebe und das ist ein Symptom, das man bei Menschen zum Beispiel finden würde, wenn sich jemand unprofessionell erhängt oder wenn jemand erwürgt wird.
Da gab es ja, glaube ich, auch einen richtigen Run drauf, den zu adoptieren dann, wie es leider Gottes auf viele dieser Albino-Tiere einen Run gibt, ne?
Ja, also es gibt einen Markt für weiße Krokodile, der wird auch munter bedient von zwei amerikanischen Zoos im weitesten Sinne, also es sind eher so Zuchtstationen und die Tiere sind extrem beliebt in Shows. Auch hier gab es mal eine reisende Reptilienausstellung mit einem weißen Alligator, das war also der Burner, das war die Attraktion schlechthin. Und in Asien sind die Tiere sehr beliebt, weil weiße Tiere da zum Teil gesammelt werden. Und bei uns war es auch so, das Tier war noch nicht richtig ausgepackt, hatten wir schon die ersten Angebote, dass man also aus Tierschutzgründen dieses Tier aufnehmen wollte. Die Brillenkaimane, die ich als Ersatz angeboten habe, wäre ja auch Tierschutz gewesen, wollte keiner. Also da ging es ausschließlich um den Preis und so einen Preis muss man ansetzen bei 50.000 bis 70.000 Dollar, US-Dollar, also richtig viel Geld.
Sag mal, im Vergleich zum normalen Alligator, was kostet der normale und was kostet ein
hundert,
Albino?
Okay. Also da ging es wirklich drum, das ist ein hochpreisiges Tier, das will man haben. Und wir konnten dann aber sagen, es tut uns leid, wir sind in die Vermittlung gar nicht eingebunden, weil Tiere, die über den Zoll kommen, da ist immer das Bundesamt für Naturschutz zuständig und das Bundesamt entscheidet auch, wo das Tier hingeht. So war es dann in diesem Fall auch. Das Krokodil lebt jetzt im Terra Zoo in Rheinberg in NRW.
Ja. Sag mal, wann ging das alles eigentlich so bei uns los mit diesen Züchtungen? Ich habe jetzt was gefunden bei meiner Recherche, das waren so in den 80er Jahren mit diesen knallzitronengelben Tigerpythons.
Genau.
Die haben ja so exorbitante Preise damals erzielt und dann ging so ein richtiger Hype los.
Ja, ja, die waren super teuer. Also es müssen auch mehrere 10.000 Dollar pro Tier da über den Tisch gegangen sein, als der Herr Wong in Indonesien die ersten Jungtiere produziert hat. Ich meine, Albinos kommen immer wieder mal vor, sind aber in der Natur natürlich der Selektion unterworfen und werden häufig gefressen und sind deswegen selten. Aber das war damals, obwohl die Tiere Schädeldeformationen hatten, war das der absolute Run auf die Tiere und heute kriegst du hinterhergeschmissen, weil es eben mittlerweile einen Haufen dieser gelben Tiere gibt. Wir freuen uns schon, wenn ein normalfarbiges Tier kommt und kein Albino.
Jetzt muss ich die fragen, gehört denn dieses Zitronengelb unter die Kategorie Albino?
Ja, okay. Also Albino heißt ja nur, dass die dunklen Pigmente fehlen.
Herausgezüchtet sind.
Genau, und Gelb und Rot bleibt bestehen. Das hat man bei vielen dieser Züchtungen, die da vorkommen, dass einfach die dunklen Pigmente fehlen und der Rest der Farbpalette quasi noch da ist.
Mhm. Und diese Schlangen, die haben auch rote Augen?
Die haben rote Augen, mhm. Ja.
Okay.
Und sie sind auch heute noch nicht ganz, sagen wir, also die Tigerpythons nicht ganz frei von Problemen. Die haben eine relativ empfindliche Haut. Sage ich jetzt als Tierarzt, wenn man denen eine Spritze gibt, kann man davon ausgehen, dass an der Stelle es dann zu Verfärbungen, zu Entzündungen kommt und es scheint also mit diesem Albinismus gekoppelt zu sein.
Mhm. Ja, andere Tiere, die haben ja andere Beeinträchtigungen, also ich habe gelesen Rachitis, auch Verhaltensstörungen, dann völlige Deprivation, Tumorneigung. Also die haben viele gesundheitliche Probleme.
Ja, die Albinos neigen jetzt nicht unbedingt zum Tumor, aber sie haben halt durch die roten Augen haben sie einen erhöhten Lichteinfall. Sie können auch erblinden und sie können vor allem sich eben nicht normal der Sonne aussetzen. Die kriegen schlicht und ergreifend einen Sonnenbrand. Ne? Das ist relevant bei Krokodilen, die viele Stunden am Tag in der Sonne liegen, aber auch bei Schildkröten zum Beispiel, macht es erhebliche Probleme. Bei den Pythons, die dämmerungsaktiv sind, ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber man muss sich einfach im Klaren sein, ein Albino ist in Bezug auf Licht und UV-Licht immer gehandicapt.
Gibt es auch Albino-Schildkröten, hast du gesagt?
Ja, gibt es auch. Ach so. Also da gibt es von den verschiedensten Arten gibt es Albinos, die zum Teil dann auch ganz weiß sind. Bei den Landschildkröten zum Beispiel seit mindestens 20, 25 Jahren tauchen da immer wieder Albinos auf. Es gibt aber mittlerweile auch leuzistische Tiere bei Wasserschildkröten, die noch dunkle Augen haben und somit nicht ganz so problematisch sind, aber auch die tun sich schwer, sich eben lange in die Sonne zu setzen.
Welche gesundheitlichen Probleme können denn noch auftauchen oder hast du schon erlebt, Markus?
Oh ja, da gibt es eine ganze Palette. Also wie gesagt, wir haben ja die Albinos schon ausreichend abgehandelt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Leopardgecko-Zucht angucke, da gibt es einige auch bewiesene Qualzuchten, zum Beispiel beim Leopardgecko. Da gibt es einen Farbschlag, der nennt sich Lemon Frost, also mit viel Gelb und viel Weiß. Und diese Tiere, das weiß man mittlerweile, wenn die diese Gene tragen, bekommen Tumore, also Hauttumoren, die dann zum Teil das Auge zuwuchern können, die die Tiere beim Fressen hindern, die aufgehen und die manchmal auch streuen und innere Organe betreffen.
Wird sowas operativ entfernt?
Das kann man zum Teil entfernen, aber manchmal ist die Entfernung sehr, sehr aufwendig und man muss davon ausgehen, dass die Tumore auch wiederkommen, wenn nicht an der gleichen Stelle, dann woanders. Dann gibt es eine Farbvarietät, die Grundlage vieler anderer Farbmorphen ist. Das ist Enigma. Und Enigma ist, da wissen wir noch nicht ganz genau, wo es herkommt, mit dem Enigma-Syndrom behaftet. Das heißt, wenn ich da einmal, wie jetzt, in die Hand klatsche, werden diese Tiere in einen schockähnlichen Zustand verfallen. Die stehen da wie aus Metall gegossen, können sich nicht mehr bewegen oder sie drehen völlig durch und fangen an, unkoordinierte Bewegungen zu machen. Und viele dieser Enigma-Tiere sind gar nicht mehr in der Lage, alleine Nahrung aufzunehmen. Denen muss das Futter ins Maul legen, weil sie völlig unkoordiniert sind, weil ihr zentrales Nervensystem gekoppelt an diese Farbgene, die man da will, austickt. Ähnliches haben wir bei Schlangen, wenn ich mir den Teppichpython anschaue, da gibt es Morphen, die schöne, wohlklingende Namen haben wie Jungle und Jaguar, da erwartet man ja gleich irgendwas richtig abgespaced. Das ist es auch, die sind hübsch. Das Problem ist aber auch da, wenn die Tiere sich aufregen und das reicht, wir haben so Tiere aus einer Beschlagnahme, wenn du am Terrarium vorbeigehst, auch nach Jahren noch, dass die entweder den Kopf in den Nacken werfen, das Maul aufreißen und verharren oder dass sie sich auf den Rücken drehen, dass sie wie ein Korkenzieher durchs Terrarium schießen, also wirklich mit so Drehbewegungen. Die liegen oft tagelang auf dem Rücken, weil sie eben keine Koordination haben. Aber es scheint anders zu sein als beim Königspython, weil eben so krampfähnliche, ja, ich benutze jetzt ein böses Wort, hysterische Aufregungszustände dazukommen. Und die Tiere leiden massiv. Auch die sind nicht in der Lage, allein Beute zu fangen oder auch ein totes Futtertier aufzunehmen, sondern man muss denen das Essen ins Maul legen, sonst verhungern die. Und da sehe ich also schon ganz, ganz erhebliche Probleme. Und wie gesagt, bei den Bardagamen muss man einfach sich im Klaren sein, genauso wie bei Leguanen, dass die Kommunikation massiv gescheitert ist. Und da muss man eben aufpassen, was man sich da ins Haus holt und ob das Tier mit so einer Farbe überhaupt ein normales Leben leben kann.
Aber das fällt jetzt bei uns. Gibt es denn so ein Gesetz, dass es so ein Qualzucht, dass man sowas nicht züchten darf überhaupt, Markus?
Grundsätzlich ja. Das Tierschutzgesetz hat im Paragraph 11b eine Ansage gemacht, dass es verboten ist, Tiere zu züchten, denen Organe fehlen, die in ihren normalen Verhaltensweisen beeinträchtigt sind und somit Schäden haben, die zu lang andauernden anhaltenden oder sich wiederholenden Schmerzen, Leiden und Schäden führen. Das klingt erstmal cool, Aber wenn man nur mal hier durch die Kaufingerstraße geht oder durch die Fußgängerzone, wenn man morgens Bus fährt, es gibt nach wie vor Möpse ohne Gesicht. Es gibt Chihuahuas mit Wasserköpfen und hervorquellenden Augen. Es gibt diese ganzen Bulldog-Verwandten, die an schwerer Atemnot leiden, die bei 25 Grad einen Hitzschlag kriegen. Mhm. Das sind lauter so Tiere, die da betroffen sind. Und wie man sieht, dieses Qualzuchtverbot bringt im Moment noch gar nichts. Ich hatte sehr darauf gehofft, dass die Novellierung des Tierschutzgesetzes der letzten Regierung noch durchgegangen wäre, weil dann hätte man mehr Handhabe gehabt. Mhm. Aber im Moment wird es leider nicht durchgesetzt.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, da ging es ja in diesem Tierschutzgesetz um organische Veränderungen oder eben auch, ne, wie bei den brachycephalen Rassen, die Verkürzung zum Beispiel, dass man das Kiefer zurück, die Schnauze zurückzüchtet. Ich wollte jetzt aber auf diese Farbmorphe gehen. Sowas ist nicht verboten, ne?
Grundsätzlich kann man einige dieser Farbmorphen, wenn eben Probleme damit assoziiert sind, durchaus in die Ecke Qualzucht sortieren. Das Problem ist, dass man letzten Endes immer einen Richter braucht, der das bestätigt. Und man braucht wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass Organe fehlen, Organe verändert sind. Und die Tiere deswegen leiden. Deswegen ist das Thema eigentlich sehr, sehr schwierig, weil eben wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wir haben bei den Farbmorphen einige, die durchaus Probleme kriegen. Also wir haben ja über Albinos schon gesprochen.
Ja.
Da gibt es ja bei anderen Schlangen, also bei Schlangen vor allem, Blizzard zum Beispiel, bei der Kornnatter, die rote Augen und eine schneeweiße Haut haben, die brauchen sich keine Gedanken über ein Sonnenbad zu machen. Das würde wahrscheinlich nicht so gut gehen. Wir haben Farbmorphen, die aber auch, wie soll ich sagen, denen fehlen Pigmente, die sie brauchen, um miteinander kommunizieren zu können. Und auch das ist Leiden. Also es geht nicht immer nur um organische Veränderungen, sondern eben auch um Störungen im Verhalten, in der Kommunikation innerartlich. Und auch das muss man als Leiden definieren.
Mhm. Ich glaube, bei den Bartagamen ist das so, ne?
Genau, bei den Bartagamen gibt es ja auch mittlerweile ganz viele verschiedene Farbschläge. Und wenn die eben ohne dunkle Pigmente gezüchtet sind, dann haben die nicht die Möglichkeit, ihrem, sagen wir mal, Gemütszustand Ausdruck zu verleihen und auch innerartlich zu kommunizieren. Die Bartagame bläht ja den Kehlbereich auf und stellt diese dornigen Schuppen auf, die sich dann dunkel verfärben. Und das ist ein ganz klares Kommunikationsmedium zwischen den Tieren. Das fällt dann weg. Beim grünen Leguan dasselbe in grün. Die gibt es ja mittlerweile in Zitronengelb und Himmelblau und also wirklich abartige Farbnuancen.
Pastell hast du, glaube ich, mal erwähnt.
Ja, Pastell gibt es, es gibt rote Tiere, es gibt mittlerweile komplett schwarze Tiere und auch denen fehlt die Möglichkeit, über Farbwechsel zu kommunizieren. Das ist quasi wie wenn du ein Chamäleon bleichst und es kann durch sein Farbenspiel nicht mehr mit anderen Chamäleons kommunizieren.
Hat man sowas schon vielleicht in Studien mal beobachtet, was das für Folgen hat jetzt innerartlich so in der Kommunikation?
Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel Leguane nehme und die können durch ihren Farbwechsel und ihr Verhalten sich nicht mehr untereinander verständigen, dann kommt es dann natürlich zu, wie soll man sagen, zu Missverständnissen zwischen den Tieren, die dann häufig auch bis hin zu Kampf und Verletzung gehen, aber auch ein Mensch gegenüber, ein Leguan, der keinen Bock auf seinen Besitzer hat, wird dunkler und kriegt dunkle Querbänder und wenn er das nicht zeigen kann, dann wundert sich der Besitzer, warum ihn das Tier angreift und will vermutlich sein Tier loswerden oder lässt es einschläfern. Also da hängt immer so ein Rattenschwanz dran. Mhm. Aber für mich weitaus schlimmer ist, dass die Tiere untereinander nicht kommunizieren können. Und da gibt es Präzedenzfälle bei Fischen, wo eben ganz klar ist, bestimmte Farbvarianten sind ein No-Go, weil die Tiere untereinander in der Kommunikation quasi kastriert worden sind.
Bei Katzen, glaube ich, tritt es relativ häufig auf, dass weiße Tiere taub werden können oder schon sind. Gibt es das bei Reptilien auch?
Das ist mir nicht bekannt, da wissen wir nichts drüber. Man kann aber eventuell ja so aus der Empirie Rückschlüsse ziehen. Es gibt Farbmorphen beim Königspython, denen ein Teil des Innenohrs fehlt. Und jetzt wissen wir, dass Schlangen eh nicht gut hören, aber wenn dann ein Teil der Organe, die zumindest Bodenerschütterungen, Vibrationen als Ton im Gehirn verarbeiten können, wenn da Ohrorgane fehlen, wäre es durchaus möglich, dass auch da die akustische Wahrnehmung gestört ist. Jetzt wird natürlich jemand, der uns zuhört, sagen, wieso, Schlangen sind doch taub, die haben gar kein Ohr, sie haben nur kein äußeres Ohr und hören anders als wir. Die nehmen quasi Schwingungen über die Schädelknochen auf und verarbeiten die im Gehirn trotzdem wie akustische Reize.
Jetzt haben wir über Farbmorphe gesprochen. Es gibt aber auch Gestaltmorphe, ne, bei Echsen und Schlangen. Was gibt es da für Reaktionen?
Es scheint toll zu sein, wenn Schlangen plötzlich keine Schuppen mehr haben.
Warum?
Oder Echsen. Ich meine, es langt sich oder greift sich schon irgendwie speziell an. Das ist so eine ganz zarte, weiche Haut, die ein bisschen an Babyhaut oder noch mehr an die Haut von sehr alten Menschen erinnert. Also so ganz weich und nachgiebig. Und im Grunde ist es die ähnliche Empfindung und Denke, wie wenn ich eine Nacktkatze streichel oder ein Nacktmeerschweinchen. Das ist anscheinend toll, wenn man das anfassen kann. Aber das Problem ist halt, die Tiere sind viel empfindlicher gegen mechanische Reize, weil ja die Beschuppung der Haut, dieses Verhornte, ja einen mechanischen Schutz bietet, ähnlich wie bei uns. Ne? Wer viel schwer arbeitet, hat Hornhaut, was ja im Grunde ein Schutzmechanismus ist. Der fällt weg. Das heißt, wir müssen bei manchen Tieren befürchten, wenn die klettern wollen und irgendwo ein bisschen runterfallen, dass es zu Verletzungen kommt. Es kommt aber auch zu mechanischen Beeinträchtigungen in zum Beispiel den Ellbogenbeugen bei Echsen, in der Leiste bei Echsen, weil diese Haut sehr empfindlich ist und einreißt. Und dann tritt da Flüssigkeit aus und dann ist es durchaus vergleichbar mit einem Menschen, der an so einer Stelle Neurodermitis hat. Ist also ständig entzündet, ständig schmerzhaft, ständig gereizt und somit ein Problem. Und was für mich noch weitaus schlimmer ist, ist, wenn die Tiere dann Hautanhänge bilden, also ein Kamm oder ein Kehlsack mit so Dornen dran, wie man vom Leguan kennen. Mhm. Oder eben beim Bart, der Bartagame, der fehlt und somit ist wieder Kommunikation schlicht und ergreifend unterbunden. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, die Haut ist ja eine Barriere, die das Innere des Organismus vor Austrocknung zum Beispiel schützt. Und wenn ich jetzt mir eine Bartagame angucke, die keine verhornte Haut mehr hat, muss ich damit rechnen, dass ihr Wasser- und Elektrolythaushalt betroffen ist. Und es gibt zumindest ein paar Studien, die darauf hinweisen, dass das bei den Echsen durchaus der Fall ist. Bei Schlangen anscheinend nicht. Aber bei denen ist, wenn sie vor allem am Bauch keine Schuppen mehr haben oder reduzierte Schuppen, ist im Grunde die Bewegung gehandicapt, weil die diese Schuppen brauchen, um sich normal fortbewegen zu können. Mhm. Genau.
Ja. Ja, man fragt sich ja, also generell jetzt philosophisch, die Natur hat doch wirklich die schönsten Dinge schon hervorgebracht. Warum muss dieses Züchten sein? Ja, will man die Schöpfung übertrumpfen? Was steckt da dahinter?
Und machet euch die Erde untertan. Mhm. Und das verstehen wir Menschen falsch. Wir glauben, wir können wir glauben es nicht nur, wir tun es ja. Ne? Wir haben Klimawandel, wir haben Überschwemmungen, wir haben Hitzesommer, wir haben Dürren. Das haben wir gemacht. Wir haben die Erde runtergewirtschaftet. Und wir erdreisten uns, gehen wir mal in einen ganz anderen Bereich, Rinder und Schweine und Hühner so zu züchten, dass wir Profit haben und dass sie in unsere zum Teil ja extrem beschissenen Ställe reinpassen. Also wir richten Tierhaltung und die Nutzung von Tieren zu Lebensmittelzwecken zum Beispiel ja nicht mehr am Tier aus, sondern an unserem Wunsch. Mhm. Schweine haben mehr Rippen, es gibt Rinder, die haben jeden Muskel doppelt angelegt, das nennt sich dann Doppelländigkeit. Wir haben Milchkühe gezüchtet, die mit 80 Liter Milch am Tag Euter haben, auf die sie drauftreten, mit denen sie kaum laufen können. Also wir haben unsere Möglichkeiten bis zur Perversion ausgeschöpft. Hm. Und wenn man jetzt fragt, warum tun wir das? Weil wir es können. Hm. Und weil es uns offensichtlich völlig wurscht ist, was wir da machen. Und dann kommt obendrauf so ein abgefahrenes Tier, seltene Hunderassen, seltene Katzenrassen, Farbmorphen, die bringen Geld. Und womit ich Geld verdienen kann, das ist doch gut. Na, wir leben doch in einer ganz liberal denkenden Zeit. Wenn man es machen kann und es Geld bringt, dann tut man es.
Ja, es also, du merkst, es
macht mich sauer.
Das wühlt dich auf. Ja, ja. Das geht ja auch so weit, dass es ja Kreuzungen über Gattungsgrenzen hinweg gibt. Was gibt es denn bei den Reptilien da so?
Auch da gibt es einiges. Also es gab vor vielen Jahren, das ist bestimmt schon 30 Jahre her, vom Dr. Uwe Fritz in Dresden eine Untersuchung, was an Schildkrötenarten und Gattungen möglich ist an Kreuzungen. Und das ist unglaublich beeindruckend. Also offensichtlich scheint da auch die Gattungsgrenze sehr durchlässig zu sein. Die meisten sind allerdings dann unfruchtbar, die Tiere, die da rauskommen. Wir haben aber, und es war ganz spannend, als in den 80er, 90er Jahren die sogenannte Asian Turtle Crisis in die Köpfe der Menschen kam. Also Hintergrund ist der, in Asien werden Schildkröten gegessen. Es gibt dann Mittelstand und der möchte dieses Luxusessen haben. Mhm. Und man dichtet ihnen medizinische und magische Kräfte an, so nach dem Motto, bestimmte Schildkröte in der Hochzeitssuppe, dann haben die Ehepaare Söhne. Also nur als ein dieser Aberglauben. Und es ist da ein riesiger Markt entstanden. Und viele, auch Wissenschaftler, haben versucht, auf diesen Märkten die Tiere freizukaufen, bevor man sie frisst. Und so sind Zuchtgruppen entstanden in Europa, in Amerika, die jetzt dazu beitragen, dass diese Arten nicht aussterben. Es sind aber auch ganz viele Tiere auf den Markt gekommen aus asiatischen Farmen, die Hybriden waren und die als neue Art beschrieben worden sind und dann wurden die extrem hochpreisig verkauft. Also da gibt es so ein paar Arten, Mauremis iversoni, Mauremis philippini und wie die alle heißen. Die haben sich dann im Nachhinein als Farmhybriden herausgestellt, mit denen eben viel Geld gemacht wurde und die man als Neuentdeckung verkaufen wollte. Ne? Und da passiert schon einiges. Bei Schlangen kann man auch über die Gattungen hinweg kreuzen. Was weiß ich, man kann Erdnattern mit Kornnattern kreuzen. Es gibt sehr, sehr hübsche Hybriden über Artgrenzen hinweg aus Tigerpython und Netzpython zum Beispiel. Es gibt gewerblich genutzte Kreuzungen verschiedener Krokodilarten, weil die schneller wachsen und man sie schneller schlachten kann für den Fleischverbrauch, aber auch für die Häute. Also da gibt es schon einiges, was da unterwegs ist. Mhm.
Wie ist es denn für dich persönlich oder beziehungsweise als Leiter der Reptilienauffangstation? Lehnst du es denn prinzipiell ab, dass solche Tiere gezüchtet werden, die vom Phänotyp abweichen?
Nein. Also es gibt auch in der Natur immer wieder Abweichungen, wenn wir zum Beispiel an den Dammhirsch denken. Da kommen in wildlebenden Populationen ab und zu mal weiße Tiere vor, ganz schwarze Tiere. Das kann man im Rahmen der genetischen und morphologischen Bandbreite durchaus stehen lassen. Wenn man jetzt gezielt Tiere verpaart, um spacige Farben oder Formen oder Muster zu kriegen, muss man sich halt im Klaren sein, dass wir da auch Mist bauen können. Ich persönlich bin ja selber Terrarianer, also ich bin ja nicht nur Auffangstationsmensch, sondern selber auch Tier- und Exotenhalter und stehe da auch dazu. Aber ich bin schon der Überzeugung, wir sollten nicht in die Natur reinpfuschen, wenn wir Tiere pflegen und nachziehen. Ich bin da eher oldschool. Ich finde, das, was die Natur gemacht hat, sollten wir erhalten, auch durch Zucht. Aber wir sollten nicht an den Tieren rumfuhrwerken. Trotzdem akzeptiere ich das, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, ich mag eben diese Morphen, ich pflege die gern, ich finde die hübsch. Das hat für mich halt mit klassischem Terrarianertum nichts mehr zu tun. Die Zucht hat auch mit der Rechtfertigung der Exotenhaltung, die für mich im Vordergrund steht, nämlich Populationen außerhalb der bedrohten Biotope zu haben, um Reserven zu haben. Mhm. Und wenn ich da jetzt himmelblaue Geckos züchte mit roten Tupfen und einem Ringelschwanz, dann sind die für die irgendwann mal wieder Auswilderung wertlos. Und deswegen würde ich sagen, hat es mit der Terraristik, für die ich stehe, wenig zu tun. Aber es ist durchaus tolerierbar, wenn Menschen sagen, sie mögen das Außergewöhnliche und das Geld dafür ausgeben. Mhm. Was für mich nicht geht, ist, dass wir auf Teufel komm raus züchten, dass wir völlig ignorieren, wie es den Tieren dabei geht und dabei eben Qualzuchten produzieren. Mhm. Qualzuchten sind für mich ein absolutes No-Go.
Du hast ja auch angesprochen, dass diese Tiere auch in der Pflege einen größeren Aufwand brauchen. Da würde ich nämlich zum Tier des Monats kommen. Das ist die Konstanze, der Königspython. Braucht die Konstanze denn mehr Pflege? Und wie sieht die Konstanze überhaupt aus, Markus?
Also Konstanze ist ein Platzhalter für mindestens 30 Tiere, die aus einer großen Beschlagnahmung kamen. Die haben alle ihr Leben in einem sogenannten Rack vor sich hin vegetiert. Also ein Rack ist ein Regalsystem, in das man Wannen reinschiebt, in denen Tiere hausen. Also wie Legebatterie für Hühner oder Kastenstand für Schweine. Und die ausschließlich dafür gelebt haben, Jungtiere zu produzieren durch gezielte Verpaarung, um Farbmorphen zu kriegen. Und dummerweise sind die Tiere alle mit einem Virus infiziert. Ein Großteil ist dran gestorben. Das sogenannte Nidovirus war das. Das macht Lungenentzündungen. Und wir haben jetzt eben einen ganzen Raum voll Survivor, die wir gerne vermitteln würden, die aber eben weder zur Zucht verwendet werden können, noch mit anderen Schlangen zusammenleben sollen.
Wie sehen die aus?
Da ist alles drin, von Pastellfarben, fehlendem Schwarz, Scheckungen, gelbe Tiere, ich glaube einen ganz weißen haben wir auch. Also eine kunterbunte Mischung an Morphen, sind auch ein paar Wobbler dabei, also Tiere, die...
Ich wollte gerade fragen, was ist ein Wobbler?
Ein Wobbler ist im Grunde ein Königspython, dem ein Teil des Innenohr fehlt. Und das ist assoziiert mit bestimmten Farbschlägen. Bumblebee zum Beispiel heißt einer oder Spider. Und bei beiden ist als Nebeneffekt das Innenohr verkümmert. Es wurde nachgewiesen in einer Studie an der Uni Leipzig. Und die haben keine Orientierung im Raum. Also die wissen nicht, wo oben und unten ist, denen ist im Grunde ständig schwindelig, weil ihr Gleichgewichtsorgan kaputt ist. Und deswegen haben die so Kopfzittern oder überstrecken den Kopf in den Nacken, was dann ausschaut, als würden sie die Sterne angucken. Darum nennt man das Stargazing. Oder sie sind völlig gestört in der Bewegung, das heißt, die können also auch nicht mehr normal schlängeln, sondern drehen sich wie ein Korkenzieher oder werfen sich auf den Rücken und haben Koordinationsprobleme.
Jetzt und bei diesen 30 Stück, die noch
da
sind?
Bei diesen 30 Tieren, okay, die noch da sind, ja.
Okay. Aber das heißt, man kann die auch natürlich nicht mit anderen Tieren zusammenhalten, wegen Nein. diesem Virus, ne?
Genau, die sind Virusschleudern, werden es bis zum Ende ihrer Tage bleiben. Die sollte man alleine pflegen, aber es ist durchaus möglich, noch viele Jahre mit den Tieren Freude zu haben, wenn man sie, wie soll ich sagen, ein bisschen höher temperiert und sie nicht stresst. Weil jeder Stress bringt im Grunde wieder so einen Anfall hervor.
Das ist der einzige Mehraufwand, sage ich jetzt mal. Also Medikamente ja. oder so brauchen Nein. die nicht.
Viren kann man leider immer noch nicht mit Medikamenten sinnvoll bekämpfen, weil die Tiere die Virostatika, die wir aus der Humanmedizin kennen oder zum Teil auch aus der Tiermedizin, gar nicht vertragen. Die sterben daran oder werden schwer krank, weil sie einfach das Medikament nicht verstoffwechseln können. Und deswegen gibt es da keine Medikamente, sondern man kann nur durch eine möglichst optimale Haltung den Tieren ein gutes Leben geben. Jetzt wird jeder vernünftige Mensch aber fragen, jetzt wobbeln die und haben einen angeborenen Schaden und ein Virus, warum killt ihr die nicht? Na, wäre ja rational.
Dürfte man das überhaupt?
Nein, das darf man eben nicht, drum spreche ich es an. Mhm. Das Tierschutzgesetz ist da sehr eindeutig. Ich darf ein Tier nur dann erlösen, wenn es leidet. Und leiden tun die nicht, weil die gerade bumper gesund sind, aber sie haben eben das Virus. Bei der Qualzucht, bei den Wobblern, könnte man drüber nachdenken. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden in Deutschland kaum einen Richter finden, der dem zustimmt, einfach weil der Druck der Öffentlichkeit zu hoch ist. Und genau diesen Druck der Öffentlichkeit brauchen wir aber auch, um Qualzuchten, und zwar in allen Bereichen der Tierhaltung, in ihre Schranken zu weisen. Wenn Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen den Mist nicht, dann werden wir es auch irgendwann in den Griff kriegen, zumindest hier in Deutschland. Man muss aber ganz klar sagen, in USA sieht man das anders. Auch in Asien sieht man das anders. Da wird auf Teufel komm raus gezüchtet. Und das muss man auch mal sagen, jeder, der eine neue Variante auf den Markt schmeißt, wie eben damals die gelben Tigerpythons, über die wir gesprochen haben, der kann damit rechnen, dass sein Bankkonto ins Unermessliche wächst und irgendwo einer hockt, der diese ganz seltene, rare Varietät besitzen will. Und wenn es die dann irgendwann häufiger gibt, weil man weiß, wie man die quasi in der Zucht herstellt, wen man mit was verpaaren muss, dann gehen die Preise ganz schnell runter und am Ende sitzen sie dann wieder in Tierheimen und Auffangstationen, weil was häufig ist, ist nicht mehr teuer und dann kann ich nicht mehr damit angeben und dann fliegt es raus.
Ja, und es gibt auch immer Mittel und Wege, eben Schmuggel, die über die ganze Welt zu verteilen, ne?
Ja, und solange wir nicht bei den einzelnen Schäden, sage ich jetzt mal, nachweisen können und gerichtlich bestätigt bekommen, dass sie Qualzuchten sind, dürfen sie auch ganz legal, wenn die artenschutzrechtlichen Papiere stimmen, wieder aus diesen Züchterfarmen auch nach Deutschland gebracht und da verkauft werden. Und man
würdest
muss
du sagen, dass es grundsätzlich eine politische Geschichte ist? Oder ich meine, das hat doch auch wirklich, ja, es hat ja auch wirklich damit zu tun, Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn es keiner kaufen würde, dann.
Es ist ein gesellschaftliches Problem, aber es ist auch ein politisches Problem. Mhm. Und politisch muss einfach für meine Begriffe auch die Vorlage, die der Herr Özdemir in seinem Ministerium in der letzten Regierung vorbereitet hat, von der neuen Regierung wieder aufgegriffen werden, weil da waren ganz elementare Verbesserungen drin und ich erwarte auch von einer schwarz geführten Regierung, dass ihnen Tierschutz ein bisschen was bedeutet und dass sie zumindest diese extremen Auswüchse, die da betroffen sind, auch angeht. Weil aus der Gesellschaft heraus wird sich's nicht ändern. Wir müssen uns nur Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen anschauen, was für Perversionen da gezüchtet werden. Das gibt's auch bei Vögeln, Geflügel, das eine Haube hat, also so ein Knubbel auf dem Kopf, da hängt dann ein Teil des Gehirns drin. Wir haben Kanarienvögel, die gar nicht mehr alleine richtig auf dem Ast sitzen können, weil sie sogenannte Positur morphend sind, also mit hängenden Köpfen, und die schauen wirklich aus wie Quasimodo. Wir haben Hühner und Tauben, die so viel zusätzliche Federn haben, dass sie entweder ständig mit Dreckklumpen rumlaufen oder nicht mehr fliegen können.
Es gibt diese Purzlertauben.
Genau, also es gibt so viele perverse Dinge, die eigentlich nicht duldbar sind, die auch heute nicht mehr duldbar sind. Und Gott sei Dank gibt es in Deutschland immer mehr Amtsveterinärinnen und Amtsveterinäre, die sagen, so Freund, mit deiner British Fold oder mit deinem gesichtslosen, atemnötigen Mops darfst du nicht züchten, wir ordnen die Kastration an, hier wird ein Ende gesetzt. Und das brauchen wir auch für andere Tiere, weil in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung sind eigentlich primär landwirtschaftliche Nutztiere, das finden wir doof, wenn die noch mehr leiden, und Heimtiere betroffen, und über die will keiner reden. Auch die großen Tierschutzorganisationen nicht, weil es ihre Mitglieder betrifft, die Politik nicht, weil es ein Haufen Wähler sind, und dann bleibt der Scheiß wieder liegen.
Ja, das, glaube ich, war eine sehr, sehr spannende Sendung, Markus. Wir machen, ja, wir schließen so ein bisschen an das Thema Qualzuchten mit der 5. Folge an. Da geht es nämlich um die Reckhaltung. Das hast du ja schon kurz angesprochen heute. Das ist eine sehr umstrittene Haltung im Terraristikbereich.
Das stimmt, und da muss man dringend drüber reden, weil die meisten einfach gar nicht wissen, was da passiert.
Ich bin gespannt. Dann sage ich ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal, Markus.
Ciabella, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Bitteschön. Ciao.
Reptilien-Auffangstation München. Der Podcast.